Vor ungefähr 150 Jahren, am 12. Oktober 1872, da wurde im Norden von Deutschland, das ist dort, wo auch Föhr und Sylt liegt, also dort bei den Ostfriesen, da wurde eine Babytaufe gefeiert. Genau. Und der Bauer, bei dem war nämlich das siebte Kind angekommen, eine Tochter, und der hat zu diesem Tauffest eingeladen, hat die ganze Verwandtschaft eingeladen und seine Freunde, und sie sind alle gekommen. Nur man konnte irgendwie nicht so richtig in Stimmung kommen. Denn der Pastor von dem Ort, der Pastor Georg Bleuer, so hieß der, der war nämlich auch als Gast da. Und da hat das nicht funktioniert, weil dieser Pastor hatte nämlich dem Alkohol den Kampf angesagt. Das heißt, in seiner Nähe durfte nichts getrunken werden. Genau. Das heißt, die Gesellschaft, die Festgesellschaft, die musste wohl oder übel auf Kaffee zurückgreifen. Aber dem Hausvater, dem hat das keine Ruhe gelassen, also ist er in die Küche gegangen und hat dort den Küchendamen, hat er gesagt, wenn sie den Kaffee servieren, dann sollen sie in die aufgewärmte Kaffeetasse einen ordentlichen Schuss Rum geben. So, und dann den Kaffee und Zucker drüber gießen, und damit der Pastor, der Pfarrer dort, das nicht riecht, den Alkohol in dem Kaffee, nochmal einen ordentlichen Schuss Sahne obendrauf. Genau, also gesagt, getan, und der Kaffee ist rumgegangen. Der Pfarrer hat natürlich nur normalen Kaffee bekommen, ist ja klar. Und irgendwie ist die Stimmung dann angestiegen. Also die Stimmung ist besser geworden, die Leute haben gefeiert. Und dem Pfarrer, dem ist das so ein bisschen komisch vorgekommen. Der hat irgendwann einen Verdacht geschafft. Er hat gesagt, Moment, wieso steigt hier die Stimmung? Wir trinken doch alle nur Kaffee. Also hat er in einem unachtsamen Moment an der Kaffeetasse vom Nachbarn genippt. Hat komisch geschaut, hat dann nochmal genippt daran und ist dann aufgestanden und hat herausgeschrien, ne, weil er hat natürlich jetzt alles gewusst und hat herausgeschrien, nun weiß ich Bescheid, oh ihr Pharisäer, ihr. Und dann hatte dieses Getränk auch seinen neuen Namen bekommen, also das Getränk heißt bis heute Pharisäer. Und es ist das Nationalgetränk von den Ostfriesen oben, auch von Österreichern und so. Und die trinken das sehr, sehr gerne. Und man kann es heute bestellen. Ich habe sogar im Internet nachgeschaut. Das heißt wirklich Pharisäer, dieses Getränk. Aber es ist schon irgendwie was dran. Weil mit den Pharisäern, mit denen verbinden wir genauso eine Heuchelei wie mit diesem Kaffee. Nach außen hin schaut es aus wie ein ganz normaler Kaffee mit Sahne. Aber wenn man dann tiefer reinschaut, dann ja, ist nicht so ordentlich wie von außen. Und ich möchte den Text heute lesen, da geht es auch um die Pharisäer, und zwar aus Lukas 18. Lukas Kapitel 18, ab dem Vers 9. Lukas 18, ab Vers 9. Da heißt es, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als es aber die Jünger sahen, tadelten sie sie. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. Soweit. Unser Text beginnt damit, dass Jesus zu einer bestimmten Gruppe von Menschen redet. Und diese werden in unserem Text als Menschen bezeichnet, die sich selbst für gerecht hielten. Doch was sind das für Menschen? Wenn wir den Text vorher betrachten, dann sehen wir, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Weil wir lesen in Kapitel 17, im Vers 11, da steht: Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Also er reiste nach Jerusalem, er war im Moment auf dem Weg. Und auch nach unserem Text lesen wir das nochmal in unserem selben Kapitel, im Kapitel 18, im Vers 31, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Vorher geht er nach Jerusalem, hinterher, dann wird er wahrscheinlich auch jetzt immer noch auf dem Weg sein nach Jerusalem. Und es gab dort verschiedene jüdische Feste und zu diesen sind eine Menge Leute eben nach Jerusalem gezogen. Und vor allem bei dem Fest, das jetzt anstand, nämlich das Passafest, zu dem Jesus ja hinaufgezogen ist nach Jerusalem, waren eine ganze Menge an Leuten unterwegs. Und hier war eben auch diese Gruppe von Menschen, die sich für gerecht hielten. Wir wissen aber nicht genau, was für Menschen das sind. Das wird uns nicht gesagt. Es könnten theoretisch natürlich Pharisäer gewesen sein, die dorthin, auf dem Weg dorthin waren. Aber es könnten natürlich auch, was ich jetzt für wahrscheinlich halte, ganz normale Menschen gewesen sein, die einfach, weil das Gesetz es sagt, auch nach Jerusalem gezogen sind. Es geht aber aus unserem Text nicht hervor. Und meistens, wenn irgendwo Pharisäer mit Jesus zusammen sind, dann steht es im Text, da sind einige Pharisäer da gewesen. Von daher, wir wissen es nicht, wahrscheinlich waren es keine. Auf jeden Fall sieht Jesus in ihre Herzen, ne? Und das Herz von diesen Menschen, das war natürlich alles andere, als so wie Gott es sich wünscht und wie Gott es sich vorstellt, und erzählt ihnen dieses Gleichnis. Und der Mittelpunkt von diesem Gleichnis sind zwei Menschen, wie sie unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Doch stehen beide im Mittelpunkt von dem alltäglichen Leben von Israel. In der Öffentlichkeit, die kennt jeder dort. Der eine, der war ein Pharisäer, das waren die geistlichen Führer von Israel. Und die waren ja die meisten von einer ganz speziellen Sorte. Nach außen hin waren sie perfekt und haben ihr Leben unter das Gesetz Gottes gestellt. Und ja, sie haben es gekannt und sie sind in vielen Punkten sogar über das Gesetz hinausgegangen, damit sie es ja nicht übertreten. Also es waren ganz besonders gute Menschen. Allerdings nach innen hin, da waren sie hochmütig und haben Menschen, die jetzt nicht so gut waren wie sie, sage ich jetzt einmal, verachtet. Das sehen wir ja ganz oft, wo Jesus mit Pharisäern zusammen ist. Zum Beispiel im Kapitel 5, auch im Lukas-Evangelium, da sitzt Jesus am Tisch und isst mit Zöllnern, die auch so als Sünder dargestellt sind. Und zugleich kommen die geistlichen Führer, die Pharisäer, und fangen an zu lästern. Und im Vers 30 steht dann da im Kapitel 5, Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Also sie haben sich von ihnen abgegrenzt. Sie wollten nichts mit diesen Menschen zu tun haben. Auch in Lukas Kapitel 7, Vers 36, da hat ein Pharisäer hat Jesus zum Essen eingeladen. Und ja, kurz nachdem sie sich gesetzt haben, kommt da eine Frau rein und fängt an, Jesus die Füße zu salben. Sie mit Tränen zu benetzen, mit den Haaren zu trocknen. Die Geschichte kennen wir, glaube ich, alle. Und dann kommt gleich wieder der Pharisäer, und das steht hier: Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst. Also er hat es nicht laut ausgesprochen, sondern hat es nur gedacht. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Also der Pharisäer hat diese Frau mehr als nur verachtet. Es kommt mir irgendwie so vor, als wäre er regelrecht angewidert von ihr. als wolle er den größtmöglichen Abstand zu dieser Frau halten. Also die Pharisäer sind den Menschen, zu denen hier Jesus redet, sehr, sehr ähnlich. Sie haben sich auch selber für gerecht gehalten und die übrigen, die eben nicht so gerecht waren wie sie, verachtet. Der andere Mensch in unserem Gleichnis, das ist das absolute Gegenteil. Das ist ein Zöllner. Und Zöllner, die waren ja nach außen hin nicht wirklich gute Menschen. Zöllner waren Diebe, die meisten. Je nachdem, wie sie lustig waren, je nachdem, ja, was sie wollten, haben sie den Leuten das Geld an der Grenze sozusagen aus der Tasche gezogen. Sie waren meistens dadurch sehr reich, aber auch sehr, sehr unbeliebt. Und ja, den Überschuss von dem, was sie eigentlich eintreiben sollten, den haben sie sich dann in ihre eigene Tasche gesteckt. Und ich habe das als Kind ganz oft selbst erlebt mit diesen Zöllnern. Das ist nämlich so gewesen, dass wir oft nach Rumänien gefahren sind. Mittlerweile sind sie in der EU, sie können das nicht mehr machen. Aber wo sie noch nicht in der EU waren, da haben auch die Zöllner dort an der Grenze zu Rumänien auch gemacht, was sie wollten. Genau wie die Zöllner, von denen wir hier lesen. Manchmal haben sie dich so lange warten lassen und dich so lange auf die Seite gewunken dann und dann auch mal komplett den Anhänger ausgepackt, um irgendwo einen Vorwand zu finden, warum du jetzt mehr zahlen musst. Mal bis du ihnen halt irgendwas gegeben hast, eine Stange Zigaretten oder irgendwas anderes, hast sie dann zufriedengestellt und bist weitergefahren. Und mein Vater, der hatte immer, wenn wir nach Rumänien gefahren sind und auch zurückgekommen sind, hatte solches Bauchweh vor der Grenze, er konnte nichts essen, bis wir nicht über die Grenze drüber sind, weil er nicht gewusst hat, was erwartet uns hier an dieser Grenze. Das waren die Zöllner. Und die Zöllner damals waren wahrscheinlich ganz ähnlich. Und ich habe sie nicht wirklich gemocht, die Zöllner damals. Und wir sehen auch, wie die Menschen in der Bibel die Zöllner verachten. Immer wenn sie in der Bibel vorkommen, heißt das, schaut, er isst mit Zöllnern. Er isst mit Zöllnern und Sündern. Also sie werden grundsätzlich als schwere Sünder angesehen. Vor allem, weil es halt Menschen sind, die auch öffentlich sündigen und die sich nichts daraus machen, was die anderen von ihnen denken. Und diese beiden Personen, komplett verschiedene Personengruppen, die stehen jetzt hier in dem Mittelpunkt von unserem Gleichnis. Und ich möchte damit zum ersten Punkt kommen. Ich habe ihn genannt, der Hochmut der Menschen. Ich denke, als Jesus vor diesen Menschen gestanden ist und angefangen hat zu reden, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Ich denke, da haben sich diese Leute dann noch mit Sicherheit gedacht, dass die Zöllner endlich mal ihr Fett wegbekommen. Dass die endlich mal ja das bekommen, was sie verdienen. Dass Jesus mal ja seine Meinung zu diesen gottlosen Zöllnern sagt. Weil was das Beten angeht, ich meine Pharisäer und Zöllner, da meint man doch normalerweise, dass der Pharisäer ein bisschen besser ist. Aber es kommt anders, weil es ist nicht wichtig. Jesus macht keinen Unterschied zwischen diesem Menschen und dem anderen Menschen. Für ihn sind die beiden Menschen gleich. Denn jeder Mensch macht Fehler, der Zöllner und der Pharisäer. Jesus, ist es nur wichtig, wie wir mit unseren Fehlern umgehen. Zuerst betrachtet er den Pharisäer und sagt, stellte sich hin und betete bei sich selbst so, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Pharisäer, der hat sich selber an dem Maß der anderen Menschen gemessen. Er hat die anderen Menschen ausgeschaut und hat festgestellt, das sind Räuber, die andere Menschen überfallen, sie ausrauben, vielleicht sogar töten. Und dann schaut er sich an und sagt, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich bin nicht so einer. Und dann sieht er die Menschen, die ihren Frauen fremdgehen und sagt, sowas habe ich doch noch nie gemacht. Ich bin doch nicht so einer. Dann sieht er den Zöllner, wie sie den anderen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen und schaut sich selber an und sagt, sowas habe ich doch nicht gemacht. Ich bin doch kein Dieb. Und wenn sie dann fertig sind damit, die anderen anzuschauen, dann fangen sie an und schauen sich selber an und schauen, was sie so Tolles machen. Wisst ihr, das Gebet geht ja weiter. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und damit macht er halt einen Fehler. Er nimmt diese Sachen, die er gut macht, und versucht damit, seine Fehler zu überdecken, seine Fehler zuzudecken. Und das, was er nicht zudecken kann, das schwächt er herunter. Mei, das macht ja jeder. Also das kennen wir, denke ich, sehr, sehr gut, weil wir Menschen machen das oft ganz genauso. Wenn wir mit den Menschen heutzutage reden, dann sehen wir das ganz eindeutig, weil dann hört man ganz oft, ach, ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich tue doch dies, ich tue doch das. Es gibt doch viel schlechtere Menschen auf dieser Welt. Wir messen uns genauso oft mit dem Maß der Menschen und denken oft dabei, wir andere, das macht jeder eigentlich, und denken zu oft dabei, dass das Gute, was wir tun, unsere Sünde überdeckt. Aber es ist genau andersherum. Die Sünde, die wir tun, die überdeckt das Gute. Ich meine, es ist schon gut, dass der Pharisäer kein Räuber war, der andere überfallen hat. Da war ja nichts Schlechtes dabei, das war ja gut von ihm. Und es war ja auch gut, dass er seiner Frau treu war und dass er den Leuten das Geld nicht aus der Tasche gezogen hat. Das ist ja gut. Und es ist auch gut, dass er den Zehnten gibt. Und es ist gut, dass er in der Woche zweimal fastet. Das sind alles gute Dinge. Das ist ja nichts Schlechtes, was er tut. Aber Gott geht es in erster Linie nicht darum, was wir Gutes tun, sondern wie wir mit unseren Fehlern und mit unserer Sünde umgehen. Und dieser, der war hochmütig. Er hat nach außen hin alles richtig gemacht, aber innerlich hat er gesündigt. Aber er hat die Sünde nicht zu Gott gebracht und ihm gesagt, sei mir gnädig. Sondern er hat versucht, diese Sünde zu überspielen mit dem Guten, was er tut. Und das Problem ist, wenn man das macht, dann glaubt man das irgendwann selber. Man ist irgendwann der festen Überzeugung, ich bin ein guter Mensch. Weil ich tue ja so viele gute Sachen. Das sehen wir, wenn wir zu Menschen gehen und ihnen sagen, sie brauchen Jesus in ihrem Leben. Dann zeigen sie dir den Vogel. Sagen sie, ich brauche das doch nicht. Klar, ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler, aber jeder Mensch macht Fehler. Ich bin schließlich nur ein Mensch. Und ja, ich meine, die Fehler, die sie machen, die wiegen vielleicht auch nicht besonders schwer. Es ist mal eine kleine Lüge hier, um den anderen nicht zu verletzen. Um, ja, wenn er fragt, ob er zugenommen hat, na, schaut super aus. Vielleicht eine kleine Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Auto. So verschiedene Sachen, die ja nicht viel wiegen, aber sie machen trotzdem Dinge falsch. Allen voran natürlich das, dass sie nicht nach Gott fragen. Das ist ihre schwerste Sünde. Aber das denken sie, ja, es ist mein Leben, ich kann ja mein Leben bestimmen. Und die sehen das nicht als schwerwiegende Sünde an und sehen vor allem nicht an, dass sie sich irgendwann rechtfertigen müssen dafür. Danach schauen sie die anderen Menschen an, sehen, ja, der hat doch seine Frau betrogen neulich. Das habe ich auch noch nie gemacht. Der ist ein Mörder, schau dir mal an, die ganzen Gefängnisse sind voll. Ich bin doch nicht so ein schlimmer Mensch. Genau wie die Pharisäer. Und wir sind leider oft nicht anders. Man misst sich an dem Maßstab der Mörder, der Ehebrecher, aber nicht an dem Maßstab Gottes. Ich denke, wir kennen alle die Stelle aus Römer Kapitel 3, Vers 23. Ich lese kurz vor, auch das Ende vom Vers davor. Da heißt es, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Gott misst nicht mit menschlichem Maß, sondern Gott misst mit göttlichem Maß. Und wir, so müssen auch damit anfangen. Doch kommen wir zum zweiten Punkt, kommen wir zum Zöllner, von dem wir hier lesen. Ich habe diesen Punkt einfach mal genannt, Demut durch die Erkenntnis. Der Zöllner, der hat ganz genau gewusst, dass er kein guter Mensch ist. Der hat es gewusst, der war ihm klar. Er ist ja nicht einmal nahe zum Tempel gegangen, er ist von der Ferne gestanden, steht hier. Also er hat gewusst, er ist nicht würdig, irgendwas von Gott zu erfangen. Und bei einem Vergleich mit den anderen Menschen hat er genau gewusst, er wird nicht gut abschneiden mit diesen, bei diesem Vergleich. Er hat nicht gemeint, dass er irgendwie ein Sünder wäre unter vielen, sondern er hat gewusst, dass er ein Sünder ist und dass er auf die Gnade von Gott angewiesen ist. Jemand hat einmal zu mir gesagt, dass es sehr schwer ist, unter normalen, freien Menschen das Evangelium zu verkünden, weil die oft ihre Schulden nicht einsehen wollen. Aber wenn man ins Gefängnis geht und dort das Evangelium verkündet, dann kann man diesen ersten Punkt überspringen, weil die wissen, dass sie Sünder sind und dass sie schlechte Menschen sind. Den Menschen draußen, den muss man erst einmal klar machen, dass sie Gott überhaupt brauchen, weil sie nicht gut sind. Denn die Verbrecher, die wissen, wenn es einen Gott wirklich geben sollte und ich stehe einmal vor ihm, dann werde ich nicht gut abschneiden. Das wissen sie. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass der Zöllner ein guter Mensch war. Also das ist das Gegenteil. Er hat sehr, sehr, sehr viele, viele Fehler gemacht. Aber er geht mit seinen Fehlern anders um. Er bekennt seine Fehler, er bereut sie und er bittet Gott um Gnade. Jesus ist es völlig egal, in welcher Position ein Mensch ist, was für ein Ansehen er hat. Für ihn zählt jeder Mensch gleich. Für ihn ist es nur wichtig, was wir mit unseren Fehlern machen. Wie gehen wir damit um? Und er sagt hier, dass wir uns selbst erniedrigen sollen. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt anfangen sollten, wie ein Bettler zu leben. Oder dass man sich jetzt wegen seiner Sünden geißeln soll oder sowas Ähnliches. Es bedeutet, dass man sich selbst unter den Maßstab Gottes stellt und feststellt, man ist ein Sünder. Und dass man diese Sünde vor Gott bringt und ihn um Gnade bittet dafür. Das ist wichtig, egal wie viel man falsch gemacht hat im Leben. Die Sünde wiegt immer schwerer. Immer. Und nur wenn wir die Vergebung bekommen von Jesus, können wir diese Sünde loswerden. Und dann können wir auch anfangen, Gutes zu tun. Und dann zählt auch das Gute, was wir tun. Vorher nicht. Vorher zählt es gar nichts. Aber wie geht es jetzt als praktisch, dass wir uns unter Gottes Maßstab stellen? Der Pharisäer hier, der hat gebetet, um sich selbst zu beruhigen. Er hat sich beruhigt. Es kann auch sein, dass er wollte, dass andere ihn hören, was für ein toller Mensch er ist. Aber der Zöllner, der ging hin, um Buße zu tun, um Gott um Vergebung zu bitten für seine Schuld. Selbstgerechtigkeit ist gefährlich, wisst ihr, sie führt zu Stolz, verleitet einen Menschen dazu, andere zu verachten, auch mich. Wenn ich höre, dass der eine wieder ja, in der Zeitung liest, der hat einen Menschen umgebracht, dann denke ich mir, oh Mann, was für ein Idiot. Klar, natürlich, das ist eine Sünde, aber trotzdem, wir sind alle Sünder. Und wir alle brauchen jeden Tag neu die Gnade von Gott. Selbst in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, heißt es, und vergib uns unsere Schuld. Also wir sollen jedes Mal wieder Gott um die Vergebung von unseren Schuld bitten. Weil wir wissen, wir machen Fehler. Und ich denke, dieses Gebet von dem Zöllner, das sollten wir uns zu eigen machen und sollten das immer wieder beten, damit wir uns immer wieder bewusst werden, das, was wir haben in Jesus, das haben wir nicht verdient, sondern das war er. Und er ist uns gnädig, wenn wir ihn darum bitten. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Ich habe ihn genannt, das Annehmen der Gnade. Ich möchte es noch mal kurz lesen. Das ist ab Vers 15. Da heißt es, sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als es aber diese Jünger sahen, tadelten sie sie. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. Dieser Vorfall, der wahrscheinlich ziemlich knapp danach stattgefunden hat, der bekräftigt, was wir gelesen haben, nämlich, dass es nicht nötig ist, alles Mögliche zu tun und sich selbst abzukämpfen, um in das Reich Gottes zu kommen. Viele Mütter versammeln sich hier mit den Kindern, damit Jesus sie segnet. Das war damals üblich, also man ist zu einem Rabbi gegangen, meistens aber, wenn er nichts vorhatte gerade oder wenn nicht irgendwie gelehrt hat gerade, ist man zu einem Rabbi gegangen und hat, der sollte die Kinder segnen. Und auch hier kommen die Mütter mit ihren kleinen Kindern, mit ihren Säuglingen oder Vorschulkindern, was auch immer kommt, zu Jesus, dass er sie segnet. Und die Jünger, die ärgern sich über die Beanspruchung von der Zeit von ihrem Meister. Und ganz ehrlich, das Verhalten von diesen Jüngern ist einfach nur menschlich. Auch wir sehen doch Kinder oft als Störung an. Als ich klein war, hatten wir immer mal wieder Besuch bei uns zu Hause. Und wir sind meinen Eltern ganz schön auf die Nerven gegangen in dieser Zeit. Und ja, wir haben einfach gestört manchmal. Sie hatten Besuch, sie wollten sich unterhalten, die Erwachsenen haben sich unterhalten, also haben sie die Kinder rausgeschickt. Kommt, macht, dass ihr wegkommt, ihr stört hier nur. Und nein, sie hatten aber recht. Man hat gestört, man hat dann am Ärmel gezupft, Papa, mir ist langweilig, was soll ich tun? Kinder sind einfach so, die Kinder denken sich dabei nichts. Und klar, mein Vater ist sauer geworden, weil er sich gerade unterhalten hat und so, aber bei Jesus ist das anders. Ich meine, die Jünger, die denken genauso. Jesus unterhält sich, er lehrt über ernste Themen, also sind Kinder fehl am Platz. Aber bei Jesus, da ist es nicht so. Er nimmt sich die Zeit für die Kinder und er segnet sie. Und nicht nur das, sondern er benutzt die Kinder gleich in diesem Moment, um den Erwachsenen etwas beizubringen. Um sie wiederum zu lehren. Er nutzt die Situation ja einfach, um uns zu zeigen, was wirklich wichtig ist. Ganz nebenbei noch erwähnt, Vers 16 gibt die Antwort auf die Frage, was passiert mit Kindern, wenn sie sterben. Da heißt es, lasst sie zu mir kommen, denn solcher ist das Reich Gottes. Also den Kindern gehört das Reich Gottes. Nur einfach mal nebenbei erwähnt. Kinder sind in den Augen von Jesus nicht weniger wert als Erwachsene. Es ist irgendwie sogar das Gegenteil so, dass Jesus die Kinder besonders schätzt. Und zwar aus folgendem Grund. Habt ihr es schon mal erlebt, dass ihr einem Kind ein Geschenk gebt und das Kind sagt, nein, möchte ich nicht? So etwas gibt es nicht. Wenn man einem Kind ein Geschenk macht, dann kriegt es ganz große und strahlende Augen und nimmt dieses Geschenk an sich und freut sich über dieses Geschenk. Wir Erwachsenen, wenn man uns etwas schenken will, sagt es, boah, nein, das ist doch viel zu teuer, das kann ich doch nicht annehmen. Ich muss es doch irgendwie wieder gut machen. Ich muss doch irgendwas tun dafür. Aber Kinder, die machen das nicht. Einem Kind ist es egal, wie viel ein Geschenk gekostet hat oder was für ein Aufwand dahinter gesteckt hat, dieses Geschenk zu bekommen. Es freut sich und es nimmt das Geschenk. Und von diesen Kindern können wir das ganz praktisch lernen, weil das ewige Leben, die Vergebung unserer Sünde, die ist ein Geschenk. Und wir meinen, wir müssen etwas dafür tun, um die Gnade Gottes zu verdienen. Aber wir dürfen sie annehmen wie ein Geschenk. Das Problem ist nur, wir können diese Gnade nicht bezahlen irgendwie. Das geht einfach nicht. Wir müssen sie annehmen. Und das dürfen wir von diesen Kindern lernen. Die Kinder, die nehmen etwas und die freuen sich und wir sind dann oft so verbittert und sagen, das kann doch nicht sein. Dann wollen wir gar nicht glauben, dass das überhaupt möglich sein kann. Wisst ihr, ein Kind, das braucht nicht erst erwachsen zu werden, um sich retten zu lassen. Aber wir Erwachsenen, wir haben es bitter, bitter nötig, so zu werden wie ein Kind, um gerettet zu werden. Wir brauchen einfach diese Freude und diese Demut, was ein Kind hat, wenn es ein Geschenk bekommt. Und das, anders kommen wir nicht in das Reich Gottes. Wir müssen einfach das Geschenk annehmen. Und ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, was wir gehört haben. Wir haben gesehen, was die Hochmut aus einem Menschen macht, wenn sie auf andere Menschen herabschauen und sich nach dem Maß mit diesen Menschen messen, ja, dann versuchen wir oft, unsere Schuld zu übersehen und wir spielen sie herunter. Und wir stellen sie als nicht so schlimm dar, denn ja, im Grunde sind wir ja nicht schlecht, weil die anderen, die sind ja noch schlechter wie wir. Aber trotzdem sind wir Sünder. Und ja, auch wenn wir das nicht einsehen wollen und der einzige Weg, frei zu werden, ist der, den der Zöllner gegangen ist, nämlich mit den Worten, Herr, sei mir Sünder gnädig. Wenn wir diese Worte in unser Gebet einfließen lassen und wenn wir sie ernst nehmen, nicht nur so dahersagen und wirklich daran arbeiten, dann wird Gott uns auch unsere Hochmut irgendwann wegnehmen. Und das ist einfach ein schönes Beispiel zu sehen an den Kindern, wie die ein Geschenk angeben. Sie können nicht viel nehmen, sie können nur um Vergebung bitten und einfach so kommen, wie sie sind. Und wenn wir das lernen, dann werden wir auch unserem Herrn Jesus immer ähnlicher und dann werden wir auch so, wie er es sich vorstellt, nämlich demütig. Und das ist doch eigentlich etwas, für das es sich zu arbeiten lohnt, woran es sich zu arbeiten lohnt. Amen.